Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Freunde von Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Die katholische Kirche in Nordafrika und speziell in Algerien beschäftigt uns heute. Eine Minikirche mit nur wenigen Gläubigen, aber vielleicht ist gerade deshalb Ihr Zeugnis in einer sehr schwierigen, vom Islam geprägten Umwelt so besonders wichtig. Darüber werden wir heute etwas von Alphonse Georget, dem Bischof von Oran, erfahren. Doch bevor wir das tun, werfen wir einen Blick zurück in die Geschichte des Christentums in Nordafrika. Denn diese Region war einmal durch und durch christlich geprägt, bis islamische Krieger diese Region eroberten. Warum diese historische Entwicklung gerade uns Christen in Europa besonders interessieren sollte, erläutert uns gleich der Kirchenhistoriker Rudolf Grulich im Gespräch mit Michael Rack.
Herr Professor Grulich, blicken wir zunächst einmal über das Mittelmeer nach Nordafrika. Das war ja jahrhundertelang eine blühende christliche Religion. Welche Bedeutung hat das Christentum in Nordafrika zu Beginn gehabt?
Für das frühe Christentum des Altertums kann man die Kirche in Nordafrika gar nicht überschätzen. Ich denke hier an die Märtyrerakten, die uns überliefert sind, über das Glaubenszeugnis von großen Männern, aber auch von Frauen. Die heilige Perpetua und Felicitas wurde ja sogar im Kanon der alten Messe genannt. Ein großer Kirchenlehrer wie Tertullian hat schon im 3. Jahrhundert für die theologische Entwicklung viel beigetragen. Und natürlich ist einer der ganz Großen der christlichen Theologie zu nennen, der Bischof Augustinus, der ein Nordafrikaner war und der ja auch als Bischof von Hippo in der Nähe des heutigen Karthago gestorben ist.
Also bedeutende Einflüsse des Christentums aus Nordafrika in den ersten Jahrhunderten. Das war alles vor Mohammed, bevor Mohammed ab etwa dem Jahr 610 begann, den Islam auszubreiten. Und in ganz kurzer Zeit war das Christentum in Nordafrika doch weitgehend verschwunden. Wie konnte es dazu kommen?
Es war verschwunden in den Gebieten, die nach der Teilung des Reiches durch Theodosius 395 zum Westreich gehört haben, also zum Bereich der lateinischen Kirche. Interessanterweise hat es sich ja Nordafrika in Ägypten bis heute gehalten. Und wenn wir nur von 10% Kopten ausgehen, ist das bei einer Bevölkerung von über 60 Millionen Ägyptern doch noch eine ansehnliche Zahl, eine der größten Gruppen der Ostkirche überhaupt. Zu Lebzeiten Mohammeds hat Mohammed im Jemen Christen unterworfen und erst seine Nachfolger, die Kalifen, Kalife heißt ja Stellvertreter, haben dann tatsächlich in sehr kurzer Zeit Nordafrika erobert, zunächst Ägypten, dann aber auch das heutige Libyen, Tunesien, Algerien und Marokko. Und fast genau 100 Jahre nach dem Auftreten Mohammeds stehen ja schon die Araber an der Straße von Gibraltar und 711 setzt dann bereits Tariq, der Feldherr, auf die europäische Seite hinüber, nach übrigens Gibraltar benannt.
Auf was für ein Christentum sind denn die Muslime da gestoßen bei ihrem Vorstoß? Es wird ja manchmal gesagt, das Christentum war so geschwächt da schon, dass es eben leicht war, eine neue Religion in diese Region einzupflanzen.
Auch hier muss man wieder zwischen Ost und West unterscheiden. In Ägypten war das Christentum tatsächlich sehr geschwächt. Dort hatten die Monophysiten weite Teile der Bevölkerung für sich gewonnen. Das ist jene Irrlehre, die auf dem Konzil von Chalcedon verurteilt wurde und die glaubt, dass nur eine Natur, die göttliche, in Jesus Christus vorhanden sei. Es hat deshalb zwei Hierarchien und zwei Kirchen in Ägypten gegeben. Eine Reichstreue, die zum Kaiser von Byzanz gehalten hat. Daher wurden sie auch spöttisch Melchiten genannt, nach dem Wort Melech für König oder Kaiser. und eben die monophysitische Gruppe mit einem eigenen Patriarchen. Der Historiker Franz Altheim behauptet, dass der Monophysitismus in Ägypten die Christen motiviert habe, leichter zum Islam überzutreten. Denn wenn Jesus Christus nur die göttliche Natur hat und das Menschliche an Jesus Christus eben nur zweitrangig ist, dann ist natürlich auch eine Affinität zum Islam gegeben, wo eben nur die reine Gottheit, der eine Gott, gesehen wird. Ganz anders war das aber in den lateinisch geprägten Teilen. Dort ist tatsächlich innerhalb von 100 Jahren die Kirche untergegangen und verschwunden. Und man kann sich Gedanken machen, warum. Vielleicht hat es davon hergerührt, dass dort nicht wie in Ägypten die Volkssprache im Gottesdienst beheimatet war. Dass das Latein für die Nordafrikaner, die ja damals noch keine Araber, sondern Berber waren, eine Fremdsprache war. Vielleicht rührt es auch daher, dass der Patriarch oder beide Patriarchen in Alexandrien mit den neuen Machthabern verhandeln konnten, während das lateinische Christentum auf Rom ausgerichtet war und man erst immer wieder in Rom anfragen musste, was natürlich in Kriegszeiten und bei den damaligen Verkehrsverhältnissen sehr schwierig war. Das ist eine Theorie, eine Vermutung, die vielleicht erklären kann, weshalb dieser Unterschied zwischen Ost- und Westkirche in der Islamisierung so stark ist.
Also wir halten schon mal fest, es ist wichtig, die Lehre rein zu bewahren und vollständig zu bewahren, damit eine Religion stark bleibt. Ja. Und es ist auch wichtig, Sie haben angesprochen, die Volkssprache, dass die Religion wirklich auch im Volk verankert ist. Sehen Sie denn Parallelen zur Entwicklung in Nordafrika damals und zu unserer heutigen Situation in Europa?
Ja und nein. Auf der einen Seite war natürlich die Volkssprache, die es das Zweite Vatikanum geschenkt hat, ein Gottesgeschenk, ein Segen für die Kirche. Aber mit der Leichtfertigkeit, mit der man sich auch über die Bestimmung des Konzils hinwegsetzte und eben nicht nur eine genehmigte klassische Liturgie benutzte, sondern oft eben auch der Willkür mancher geistlicher freien Raum gab, das hat auch Schwierigkeiten mit sich gebracht, weil die Schönheit der Liturgie dadurch eben wirklich nicht mehr beim Volk ganz verstanden wurde.
Die Muslime haben Nordafrika in einem relativ kurzen Zeitraum erobert und unterworfen. Wie ging dann die Islamisierung eigentlich im Einzelnen vor sich?
Mohammed hatte bei der Besetzung des Jemen angeordnet, dass die Christen eine bestimmte Kopfsteuer zu zahlen hätten, seine politische Herrschaft anerkennen sollten, aber sonst Religionsfreiheit hätten. Wir haben aber dann schon von Omar dem II. Ein Dekret, in dem in 24 Punkten ganz klar die Nichtmuslime diskriminiert werden. Und dieses Dekret von Omar dem II. Ist im größten Teil angewandt worden. Es hieß, es durften keine neuen Kirchen mehr gebaut werden. Später sogar, Kirche sollte man nicht renovieren. Man erlaubte den Christen nicht, Schriftarabisch zu lernen. Das erstaunt zunächst, aber das hieß eben, dass sie von der Bildung ausgeschlossen waren. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass immer mehr Christen sich den neuen Machthabern angeschlossen haben. Auf dieses Dekret von Omar II. Weise ich deshalb darauf hin, weil heute im Zuge des Fundamentalismus auch radikale Kräfte des Islams nicht die tolerante Praxis von Mohammed anwenden wollen, sondern diese doch sehr einengenden 24 Punkte, die Omar allen Nichtmuslimen auferlegt.
Wie war das denn überhaupt in der Geschichte, auch in anderen Räumen? Es wird ja oft gesagt, der Islam ist tolerant. Sie sagten das ja auch eigentlich der Theorie nach. War das denn im Allgemeinen auch Praxis mit wenigen Ausnahmen oder gab es eher eine intolerante Praxis?
Hier gibt es eine große Spannbreite zwischen dem toleranten Edikt von Mohammed und diesen einschränkenden Punkten von Omar dem II. Es hing von den einzelnen Gebieten ab, von den Traditionen der Gebiete, ob sie bereits eine multireligiöse Situation vorgefunden haben, oft auch von einzelnen Machthabern, die muslimisch gewesen sind, sodass es sehr schwer ist, hier allgemeine Regeln aufzustellen. Es hat wohl kaum echte Christenverfolgungen gegeben oder Unterdrückungen. Man war auch gar nicht daran interessiert, massiv zum Islam zu bekehren, denn das war auch eine Frage des jeweiligen Finanzministers beim Kalifen. Wenn die Christen oder Nichtmuslime besondere Steuern gezahlt haben, hat spätestens der Fiskus nicht immer gerne gesehen, wenn alle Nichtmuslime eben zum Islam übergetreten sind.
Herr Professor Grohlich, wenn Sie heute nach Mittel- und Westeuropa blicken, welche geschichtlichen Tendenzen sollten wir in der aktuellen Diskussion um die Ausbreitung des Islams in Europa beachten?
Ich glaube, einmal sollte das Christentum als Christentum wieder mehr in Erscheinung treten, denn die Beispiele Nordafrika haben ja gezeigt, dass die Spaltung der Christen in verschiedene nationale Kirchen oder auch Glaubensgemeinschaften sicher genauso schädlich war wie in Kleinasien im Gebiet des Türkischen Reiches.
Also es gibt ja die Ansicht vieler innerhalb der christlichen Kirchen und Gemeinschaften, dass gerade heute der Heilige Geist die Christen besonders stark zur Einheit drängt. Ist das aus Ihrer Sicht auch eine Vorbedingung, um stark zu sein?
Das ist sicher eine Vorbedingung. Und auf der anderen Seite, glaube ich auch, müsste das Glaubenszeugnis der Christen wieder stärker sein. Ich habe kürzlich gehört oder gelesen, in Berlin sollen, ich kann es mich kaum glauben, am Freitag mehr Muslime, meistens Türken, die Moscheen besuchen, als am Sonntag Christen aller Glaubensbekenntnisse, die Hunderte von christlichen Kirchen besuchen. Da kann man nicht mehr sagen, dass Berlin eine christliche Stadt ist.
Ja, das ist ja schon ein Alarmzeichen. Ja. Aber das kann man ja nicht den Muslimen vorwerfen, sondern das liegt an den Christen.
Ja. Und das, glaube ich, müssen wir heute auch unseren Glaubensbrüdern sagen. Wir sehen die gläubigen Muslime, die es bei uns gibt und die nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil Fundamentalisten sind, heute irgendwie als Buhmann. Wir versuchen durch Schwarz-Weiß-Malerei nur den Türken die Schuld in die Schuhe zu schieben, aber das Problem liegt bei uns Christen.
Es könnte ja auch eine große missionarische Chance sein, was sich jetzt in Europa abspielt. Wir sehen das ja eigentlich eher unter dem Aspekt der Angst, der Sorge. Wird der Islam jetzt auch Europa übernehmen, wie es in Nordafrika, in der Türkei der Fall war? Man könnte es aber auch umgekehrt als Chance sehen. Bringt hier Gott und die Moslems nach Europa, wenn wir schon nicht in den Ländern dort missionieren können, damit wir hier diese missionarische Chance ergreifen?
Diese Chance haben leider nur in Deutschland und Westeuropa die Freikirchen gesehen. Ich kenne viele Gruppen, gerade baptistische Kirchen und andere Freikirchen, die eine intensive Islammission betrieben haben. Und wahrscheinlich haben diese Freikirchen in Deutschland mehr Muslime getauft als etwa die Weißen Väter in 100 Jahren Missionsarbeit in Nordafrika.
Aber Vorbedingung für diese Mission wäre ja, dass das Christentum auch authentisch gelebt wird. Denn das, was wir heute den Moslems anbieten als Christentum, sie betrachten ja die westlichen Länder als christliche Länder, da kann man ja nicht sagen, dass das einen großen Anreiz ausüben kann.
Das ist leider der Fall und das gilt eigentlich auch schon für die Kolonialzeit. Die christlichen Kolonialmächte haben ja auch das Christentum nicht vorgelebt. Wenn sie etwa in Nordafrika seit 1830 durch die Franzosen, in Marokko auch durch die Spanier, diese Gebiete nicht nur besetzt haben, sondern auch versucht haben, Mission zu betreiben. Gerade Beispiele über die Zahl der Christen in ehemaligen Kolonien, sich christlich nennender Staaten, was die Zahl der Gläubigen angeht und der Muslime in Europa, zeigt dies. Zwei wirklich aussagekräftige Beispiele. Es gibt heute in Luxemburg mehr Muslime als Christen in Somalia, obwohl die Italiener als katholisches Land 100 Jahre in Somalia Kolonialmächte gewesen sind. Und wir haben heute, nehmen wir ein anderes kleines Land, Belgien, in Belgien mehr Muslime als Christen in ganz Bangladesch, wo die Engländer 200 Jahre gewesen sind. Das sollte uns schon zu denken geben.
Was empfehlen Sie denn heute? Welche Haltung sollten Katholiken dem Islam gegenüber einnehmen?
Wir sollen die Kontakte zu echten religiösen Muslimen pflegen und versuchen, dass der radikale Islam, der ja oft ein mörderischer Islam ist, von eigenen Leuten verurteilt wird. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache. Und das macht ja auch der Heilige Vater. Er ist angegriffen worden, auch von Katholiken, weil er mit dem Obermufti in Damaskus in der Moschee gebetet hat. Er hat klar erklärt, dass das die Aussage des Konzils ist, die auch heute noch die katholische Kirche prägt. Aber er verurteilt auch jeden Terrorismus und ruft die islamischen Religionsführer auf, Terrorismus zu verurteilen. Hier sollte man eben die mächtigen Kalifen von heute daran erinnern, dass im 19. Jahrhundert, einmal 1839 und dann 1856, der damalige Kalif, also sozusagen der muslimische Papst, der Stellvertreter Mohammeds, das war zufällig der türkische Sultan, Religionsfreiheit gewährt hat und dass diese Kirchen, die in Konstantinopel stehen, alle in einer Zeit gebaut worden sind, als dort ein Kalif, ein Vertreter Mohammeds, als Stellvertreter auf Erden herrschte. Wenn heute die Türkei oder andere das nicht erlauben, sind sie an sich hinter das 19. Jahrhundert zurückgefallen.
Sie hören Weltkirche aktuell. Um die Katholiken in Nordafrika geht es heute in unserer Sendung. Wir haben im ersten Teil einiges über die geschichtliche Entwicklung des Christentums in Nordafrika gehört. Jetzt im zweiten Teil geht es um die Lage der katholischen Kirche heute. Wir hören dazu nun einen Vortrag von Bischof Alphonse Georget aus Oran. Aus technischen Gründen war es uns diesmal leider nicht möglich, ein Interview zu führen.
Heute feiern wir in Nordafrika das große Fest unserer lieben Frau von Afrika. Deswegen bin ich sehr froh, mit Ihnen sprechen zu können. Erlauben Sie mir zuerst, mich selber vorzustellen. Und entschuldigen Sie bitte mein schlechtes Deutsch. 1936 bin ich als Franzose in Lothringen geboren, in Neunkirchen bei Sargemünd. Dann wurde ich Deutsch und dann wieder Franzose nach dem Weltkrieg. Damals hörte ich viel vom Speckpater reden. Es wurde auch in Lothringen für sein Werk gesammelt. Das kleine und große Seminar habe ich in Freiburg in der Schweiz und dann in Luxemburg absolviert. Von 1960 bis 1962 leistete ich meinen Militärdienst in Algerien ab, während des Unabhängigkeitskrieges, bin dann in Algier geblieben und habe mein Theologiestudium dort vollendet. Also seit 48 Jahren lebe ich in Algerien, dessen Staatsbürgerschaft ich bekommen habe. 1965 wurde ich in der Metzgerkathedrale zum Priester geweiht für das Erzbistum Alger und in derselben Kathedrale 1998 als Bischof geweiht für das Bistum Oran. Vielleicht einige Ämter, die ich ausgeübt habe: Vikar in Babelouet, ein Stadtviertel Alger, Pfarrer von Cherchel, 20 Jahre, zweimal 10 Jahre. Cherchel ist das römische Julia Caesarea, die alte mauritanische Hauptstadt, eine sehr schöne Küstenstadt, 100 Kilometer von Alger entfernt. Dort war ich Seelsorger, Lehrer, Ratgeber, tätig am Museum für Archäologie. Während dieser Zeit absolvierte ich auch ein Doktorat in Kirchenrecht an der Universität Straßburg. 1980 war ich in der Hauptstadt Alger zurück als bischöflicher Vikar von Erzbischof Kardinal Duval, damals auch Pfarrer der Kathedrale von Alger, da gab es noch viele Christen. 1990 Berater der Apostolischen Nunciatur in Alger, damals war der Nuntius Son Eminence, Son Excellence Monsieur Edmond Ferhat, der heutige Nuntius in Österreich. Er war damals Nuntius in Alger. 1995, während den schweren Jahren des Terrorismus, er nannte mich Monseigneur Henri Tessier, der Erzbischof von Algier, Direktor des Bischöflichen Studienzentrums in Algier. 1998 ernannte mich Papst Johannes Paul als Bischof von Oran, als Nachfolger von Monseigneur Pierre Claverie, der 1996 ermordet wurde. Jetzt etwas über die Kirche in Algerien. Zur Zeit des heiligen Augustinus gab es in ganz Nordafrika ungefähr 600 Bistümer. Darunter zähle ich auch die donatistische Bistümer. Im 11. Jahrhundert blieben noch drei übrig, die dann auch verschwanden. Während der ottomanischen Periode finden wir Christengemeinden in den Hafenstädten. Diese Gemeinden waren von Handelsleuten, Knechten, Gefangenen gebildet und von Ordensleuten seelsorgerlich betreut. Oran, meine Diözese, war während drei Jahrhunderten seit 1909 von Spanien besetzt und gehörte zum Bistum Toledo. Nach 1830, am Anfang der französischen Besetzung, gab es zuerst einen Bischof für ganz Algerien. Dann wurden 1866 drei, später vier Bistümer gegründet, die noch bis heute existieren, obwohl nach der Unabhängigkeit die Zahl der Christen sehr gering wurde. Wir gehören zu der Bischofskonferenz Nordafrika zu, die sogenannte CERNA, die von Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien gebildet ist. Sie zählt 9 Bistümer. Ich kann jetzt auch einige Zahlen über meine Diözese Oran sagen. Die Ausdehnung der Diözese, ungefähr 77.500 Quadratkilometer, vielleicht ein Drittel der deutschen Bundesrepublik. Die Zahl der Einwohner ungefähr 8 Millionen, die sich über 9 Departements streckt. Die Stadt Oran zählt ungefähr 1,5 Millionen Einwohner. Sie werden staunen, wenn ich Ihnen die Zahl der Katholiken sage. Ich kenne vielleicht kaum 600. Wir haben 17 Priester, darunter 11 Ordensmänner, 5 Männerorden, 9 Frauenorden, 38 Schwestern. In meiner Diözese befinden sich 10 Implantations, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, Städte, wo Christen leben, also Oran, meine Bischofsstadt, Ain El Turk, Arzeu, Mascara, Mostaganem, Sidi Belabès, Tiaret, Lemsen. Wenn ich diese Gemeinde besuche, habe ich immer eine Schutzbegleitung. Man kann auch sagen, eine Ehrengeleit. Wenn ich ins Ausland komme, sagen mir Verwandte, Bekannte, Priester auch, was tust du denn in Algerien, wo 99,99% der Bevölkerung Muslime sind? Du bekehrst niemanden, du taufst nicht, du hörst keine Beichte. Hier in Europa wärst du nützlicher. Hat die Kirche überhaupt eine Chance in Algerien? Meine Antwort kann so lauten: In einem Land, in einer Gesellschaft, wo die Christen in Minderheit leben, in welchen sogar die Person Christi und das Christentum verkennt sind, da müssen die Anhänger Jesu sich einsetzen, mit viel Liebe das echte Gesicht Gottes zu zeigen. Wir müssen das Gesetz der Nächstenliebe ins Werk setzen, auch wenn es nicht immer sehr leicht ist. Sankt Augustinus, einer der größten Kirchenväter, der vor 1600 Jahren in Algerien lebte, unterzeichnet öfters, dass der beste Weg zum Erlangen der Liebe Gottes und sogar der einzige Weg dazu die Nächstenliebe ist. Dies ist auch der sicherste und beste Weg. Auf diesem Weg ist auch der selige Charles de Foucault gegangen, der in Algerien lebte und dort umgekommen ist. Er wollte überall ein Universalbruder, das Frère Universel, sein. Unsere Präsenz in Algerien, unser Leben und unser Wirken in Algerien besteht also darin, die Aufforderung zur Nächstenliebe und zur Brüderliebe, wie sie im Evangelium zu finden ist, in die Tat umsetzen und gemeinsam mit den Moslems Aufgaben für die Menschen, die wichtig sind, erfüllen. Das heißt im Konkreten, mithilfe der karitativen Werke, zum Beispiel Hilfe während den Erdbeben oder Überschwemmungen. Verschiedene Bibliotheken haben wir, Arbeitssäle für Frauen, Nähen, Stricken und so weiter, Mitwirken in Vereinen für kranke Kinder und so weiter. Die sehr ernsthafte soziale Krise, die während ungefähr 10 Jahre von 1990 bis 2000 Gewalttaten hervorrief, über 100.000 Muslims sind umgekommen, 100 geistliche Lehrer, muslimische Lehrer, 19 Ordensleute, darunter mein Vorgänger, der Bischof Pierre Claverie, förderte uns auf mit Treue auf unseren Posten stehenbleiben. Wir trösteten viele Personen, die in Angst und Not standen. Wir waren für sie und wir sind es immer noch, ein Zeichen der Hoffnung und der Liebe Gottes. Wie viele tiefe Freundschaften wurden gegründet, die weder Zeit noch sozialer Hass, weder religiöser Fanatismus entbinden können. Unser christlicher Glaube ist hochgeachtet, gegensätzlich dem, was oft in den Schulen und auch bisweilen in manchen Moscheen gelernt wird. Wir müssen auch neuen Wirklichkeiten antworten. Seit einigen Jahren haben wir hunderte afrikanische Studenten, die an algerischen Universitäten studieren. Sie kommen in unsere Gemeinden zum Gebet. Sie sind jung, dynamisch, singen viel und schön. Wir müssen sie gut empfangen. Wir müssen ihnen helfen, das Land und seine Gebräuche zu kennen. Hunderte Ägypter, koptische Orthodoxen, arbeiten nun auch im Lande. Wir stellen ihnen unsere Kapellen zur Verfügung. Manchmal kommt ein orthodoxer Priester vorbei und feiert ihre Liturgie, sonst beten sie auch mit uns. Viele Migranten aus afrikanischen Ländern kommen auch vorbei. Nachdem sie die Sahara-Wüste durchquerten, versuchen sie über Marokko nach Spanien und Europa zu kommen. Vor 10 Jahren lagerten an der marokkanischen Grenze Tausende von ihnen in sehr traurigen Verhältnissen. Jetzt sind sie weniger zahlreich. Einige Priester versuchten sie und beteten mit den Christen. Vor 3 Monaten wurde ein Priester meiner Diözese von Gendarmen angehalten, unter dem Vorwurf, er hätte nicht nach dem neuen Gesetz von 206 in einem Gotteshaus gebetet. Er war von einem jungen muslimischen Arzt begleitet, der die Kranken unentgeltlich pflegte. Er wurde auch verhaftet. Der Prozess am 19. April, der hat stattgefunden. Und man hatte gesagt, sie werden kleinere Strafen bekommen. Bitte beten Sie für dieses Anliegen. Eine andere Realität, besser gesagt ein anderes Problem, bekümmert uns auch. Oft wird in der arabischen Presse über die Algerier, die Christ sein wollen, geschrieben. Sicher gibt es Proselytismus bei den neuevangelischen Christen, die sehr bekehrungseifrig sind und nach einem kurzen Glaubensunterricht die Taufe spenden. Da die Moslems nicht gut unterscheiden über die verschiedenen Konfessionen, sind oft die Artikel der Zeitungen mit Fotos katholischer Gotteshäuser oder Personen illustriert. Oft haben wir dann nachher Probleme. Ja, Männer und Frauen besuchen uns mit der Anfrage Christ werden. Wir untersuchen diese Anfragen, die sehr oft von sozialen Problemen begründet sind. Lange Jahre braucht man zum Unterscheiden der Beweggründe einer Bekehrung. Wir wollen ja, wie uns das Zweite Vatikanische Konzil dazu eingeladen hat, einen Dialog der Hochachtung und der Liebe mit allen Menschen führen, in Algerien also, besonders mit den Moslems. Ich glaube, dass unsere winzige Kirche in Algerien ihre Begegnung mit 30.000 Millionen Muslim-Einwohner des Landes ein Zeugnis der Brüderlichkeit ist und will es immer sein. Deswegen wünschen wir, dass junge Menschen, Priester, Ordensfrauen und Laien zu uns kommen, bei uns bleiben und uns ersetzen. Denn die nach der Unabhängigkeit geblieben sind, werden immer älter, gehen weg oder sterben. Vielleicht kann uns auch das Werk Kirche in Not helfen, diese kommenden Personen unterstützen, denn ihre Präsenz in der Kirchengemeinde ist sehr wichtig. Ein Marienwallfahrtort, 400 Meter über der Stadt liegt, war vernachlässigt während diesen 10 schweren Jahren. Vorgestern hatte ich mit Delegierten der Präfektur der Stadt, des Bregenzer Stadt, ein Zusammenkommen an diesem Ort. Der Staat wird uns helfen und gibt uns die Erlaubnis zur Restaurierung dieses Gotteshauses. Von hunderten Leuten wird es täglich besucht, kommen vorbei, Algerier, Ausländer, Chinesen, Kanadier, Deutschen. Und es ist ein Ort des Dialoges geworden. Da brauchen wir auch ihre Hilfe. Im letzten Februar schrieben die 4 Bischöfe Algeriens an ihren Gemeinden. Am Ende dieses Schreibens sagten sie, vielleicht kann ich mit diesen Worten beenden, sie schrieben: Wir danken all denen, die während den letzten Jahren zu uns gekommen sind, für mit uns die Aufgabe der Solidarität zu leben. Ihre Präsenz bei uns stärkt unsere Hoffnung. Also, unsere kleine Kirche ist eine Kirche der Präsenz und der Begegnung. Es lebe Jesus Christus, es lebe Kirche in Not und alle liebenswürdige Mitarbeiter. Danke.
Das war Weltkirche aktuell. Sie hörten Beiträge vom Gießener Kirchenhistoriker Rudolf Grulich und dem Bischof von Oran in Algerien, Alphonse Georget. Nächste Woche geht es um den katholischen Widerstand gegen die NS-Diktatur. Helene Hesseler, die Schwester des ehemaligen Kölner Erzbischofs Josef Höffner, und Schwester Isa Vermehren, die langjährige Sprecherin vom Wort zum Sonntag in der ARD, werden dann von ihren Lebenserfahrungen berichten. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Machen Sie es gut, einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not in München Ihr Volker Niggewöhner.